Wir machen weiter in unserem Predigtext durch den Epheserbrief und sind angelangt in Kapitel 5. Unser Text heute ist Epheser 5 von Vers 21 bis 33. Ist gut, wenn ihr aufmerksam mitlest. Wir wollen heute sehr konkret in den Text hineinschauen, weil er ist extrem spannend. Hat extrem viel zu sagen und ich hoffe, dass ihr meine Begeisterung hinterher teilen könnt. Epheser 5, Vers 21, den lese ich nochmal dazu, auch wenn der Martin den letztes Mal schon mitgelesen hat, weil in manchen Übersetzungen gehört er mit zu diesem Abschnitt. Da heißt es: Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. So auch ihr, oder jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Wenn du den Text hörst, was fällt dir auf? Mal so ein kleines Brainstorming. Was ist dir ins Auge gesprungen? Hans, du schaust, du willst was sagen. Irgendwas Besonderes. Ist euch was aufgefallen bei dem Bibeltext? Kleine Textbeobachtung.
Naja, also wenn Menschen, die nicht gläubig sind, es hören, dass die Frau sich dem Mann unterzuordnen hat, dann sind die wahrscheinlich nicht ganz so begeistert.
Dann sucht man nach den Männern, denen man sich unterordnen kann. Ne? Da hast recht. Prima. Was fällt euch noch auf? Welche Worte springen einem ins Gesicht beim Lesen des Textes? So wie Christus die Gemeinde. Super, du hast schon sehr genau hingeschaut. Was fällt euch noch auf? Welche Worte kommen häufig vor?
Fleisch,
gut, Fleisch ist immer was Gutes, ne? Das Haupt.
Liebe.
Also es gibt viele Sachen, die da drin stecken in dem Text, ihr habt es gemerkt. Wir wollen versuchen, sie ein wenig zu ordnen und schauen, was Gottes Geist uns mitteilen will. Ich möchte diesen Text in drei Abschnitte einteilen und ich glaube, diese Einteilung gibt der Text selber sehr gut vor. Von den Versen 22 bis 24 geht es um Hinweise für die Frau. Seid ihr einverstanden damit? Gut, zwei Verse für die Frauen, nicht viel, aber sie haben es in sich. Dann Vers 25 bis Vers 30 geht es um die Männer, Hinweise für die Männer. Die scheinen es nötig zu haben, 2,5-mal so viel für die Frau wie für die Frauen. Ne? Sicher nicht ohne Grund. Und dann kommen drei Verse, das sind Hinweise für das Zusammenleben, für die Ehe. Und es sind nicht nur Hinweise für die Ehe, sondern es sind Hinweise, die uns Gottes gesamtes Handeln mit der Menschheit beschreiben. 6000 Jahre hat Gott sich in der Liebe, in seiner Liebe, den Menschen zugewendet und die stecken in diesen drei Versen. Ehe, und darum geht es ja in diesen drei Versen, ist etwas so Gewaltiges, ist viel mehr, als wenn die Sarah ihren Mann lieb hat oder die Debbie, die so richtig verliebt schaut. Das Ehe ist viel, viel mehr. Und wir wollen uns darüber Gedanken heute Morgen machen. Was ist Ehe? Wie ist das Zusammenleben zwischen Mann und Frau nach Gottes Gedanken geregelt? Warum sind da so schwierige Aussagen wie Unterordnen, einer als Haupt, einer Unterordnen, Lieben, Pflegen und so weiter? Und wir werden sehen, dass es alles ineinander greift und seinen Ursprung nicht in deiner Ehe hat, sondern im Himmel hat. Ich möchte beginnen mit dem Vers 32. Ich glaube, das ist der Schlüsselvers zu dem ganzen Abschnitt. Schauen wir da rein. Da heißt es, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es in Bezug auf Christus und die Gemeinde. Welches Geheimnis meint Paulus? Das, was er in Vers 31 gesagt hat. Nämlich, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhangen und die beiden werden ein Fleisch sein. Es geht um die Ehe. Die Ehe, sagt Paulus, ist doch irgendwie was Sonderbares. Ein Mysterium. Etwas, was man eigentlich, ja, eigentlich doch gar nicht braucht, oder? In der ganzen Schöpfung, in der ganzen Natur gibt es sowas nicht noch einmal. Ehe. Und Paulus kann auch nichts anderes, als die Verse zu zitieren, die der Herr Jesus schon vor ihm zitiert hat, die wir letztlich im ersten Buch Mose finden. Immer funktioniert Ehe auf diese Weise. Ein Mann verlässt Vater und Mutter, hängt seiner Frau an und die beiden werden ein Fleisch sein. Paulus sagt, es ist ein Geheimnis. Es ist irgendwie was Besonderes. Was bedeutet das, wenn das ein Geheimnis ist? Er will damit sagen, da steckt mehr hinter. Da steckt etwas hinter und es lohnt sich genau hinzuschauen. Im Grunde sagt er, die Ehe ist ein Gleichnis. Und er deutet dieses Gleichnis oder gibt eine Hilfe, dieses Gleichnis zu verstehen. Und er sagt, ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr heute Morgen mitnimmt, eure Ehe ist ein Gleichnis. Eure Ehe ist ein Bild fürs Original. Und was ist das Original? Was ist das Original? Was sagt Paulus, was das Original ist? Du hast es eben gesagt, Susanne. Es ist Christus und die Gemeinde. Wie Christus und die Gemeinde. Viermal finden wir das in dem Text, dass Paulus das wiederholt und sagt, immer wieder, wie Christus und die Gemeinde. Vers 23, 25, dann Vers 29 und Vers 32. Christus und die Gemeinde, da ist das Original. Und deine Ehe ist ein Abbild dieser Beziehung. Also wenn du denkst, deine Ehe ist was Originelles, nein, deine Ehe ist eine Kopie. Und wenn du eine gute Ehe lebst, dann bist du eine gute Kopie dessen, was im Himmel abgeht. Dort findet die wirkliche Ehe statt. Die Liebe zwischen Christus und seiner Gemeinde. Und darüber wollen wir ein wenig nachdenken. Ich würde vorschlagen, wir steigen einfach in den Vers 31 zuerst ein. Da wird die Ehe erklärt. In Vers 31 heißt es, deswegen oder darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, die beiden werden ein Fleisch sein. Drei Schritte machen eine Ehe aus. Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und ein Fleisch werden. Warum? Warum gibt Gott diese drei Punkte so vor? Was bedeuten die? Fangen wir an mit Vater und Mutter verlassen. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Eigentlich brauche ich darüber gar nicht predigen. Wahrscheinlich ist in den letzten Hochzeitspredigten dieses Jahr über diesen Text ausführlich gesprochen worden. Loslassen. Die Bindungen, in denen man ist, dieses vertraute Umfeld verlassen. Ihr Mädels haltet uns Männer wahrscheinlich für so starke Helden, aber wenn wir die Mama verlassen müssen und den Papa, dann werden unsere Knie weich. Wenn wir plötzlich auf eigenen Wegen unterwegs sind und unsere Blicke richten nach den Töchtern des Landes, dann wird es uns anders. Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet für einen jungen Mann, auf ein Mädel zuzugehen und zu sagen, ich übernehme die Verantwortung, hier ist mein Herz, ich will es dir schenken. Das ist etwas, da macht man sich angreifbar. Das ist etwas, ich möchte es nicht mehrmals erleben. Ich bin froh, dass ich das nur einmal erleben brauche in meinem Leben. Aber es ist auch was Schönes, was dabei rauskommt. Vater und Mutter verlassen, aus dem Nest raus. Dieses Verlassen, ich sage euch das als Tipp für eure Ehen, ist das Einzige, was Gott so richtig fordert, was Voraussetzung ist für eine Ehe. Das ist das Erste und Wichtigste. Verlassen der alten Verbindung, sich lösen, selbstständig werden, Verantwortung zu haben und frei zu werden, sich dem anderen ganz zu öffnen, auf ihn einzugehen, eine Bindung mit ihm einzugehen, etwas Neues zu bilden. Das Dritte, was wir anschauen werden, ist ja ein Fleisch sein. Und das kannst du nicht, ein Rat an eure an euch Männer, wenn deine Gedanken immer am Elternhaus hängen. Du sagst, ach, überhaupt kein Problem, ich lebe schon als Student so und so lange in meiner Bude, ich habe das alles im Griff, ja, ja. Und wie oft hört man an den Tischen, meine Mama hat aber die Suppe so gemacht. Oder Weihnachten müssen wir aber zu meinen Eltern gehen. Und sie sagt, nein, nein, wir müssen zu meinen Eltern gehen. Und wann feiert ihr mit euren Kindern? Merkt ihr, wir haben so viele feste Bindungen. Ich habe das mal gemerkt, als wir hierher gezogen sind, meine Eltern 700 Kilometer weg, da ist die Trennung natürlich klar. Aber wie oft rufe ich an? Und meine Frau hat irgendwann gesagt, das ist nicht normal. Du musst mehr Zeit mit mir im Gespräch verbringen. Man merkt, das ist immer wieder schwierig. Aber jetzt mal die Frage, warum ist das so schwierig? Warum stellt Gott diesen Schritt, Vater und Mutter verlassen, an den Anfang jeder Ehe nach seinen Gedanken? Warum ist es so? Habt ihr eine Idee? Und jetzt hört ihr in euren Köpfen im Hintergrund, wie Christus die Gemeinde. Warum stiftet Gott die Ehe? Weil er uns erklären möchte, was es bedeutet, dass sein Sohn sich aufgemacht hat eine Braut gesucht hat, mit ihr sich ihr angehangen hat und mit ihr eins wird. Das Original der Ehe ist im Himmel. Und aus dem Grund, sagt er, ist es gut für uns, wenn wir denselben Weg einmal gehen, den er gegangen ist. Er, der Schoßkind beim Vater war, hat sich aufgemacht, um sich verlorenen Menschen zuzuwenden. Menschen, die in seinem Bild geschaffen sind, die sein Wesen tragen und trotzdem anders sind. Merkt ihr diesen Vergleich? Adam, Eva? Warum hat Gott die Menschen so unterschiedlich geschaffen als Mann und Frau? Genau, um wiederzuspiegeln, was das Original im Himmel ist. Der Sohn, der Mensch wird und doch wahrer Gott ist. Und wir Menschen, die sein Ebenbild tragen, aber doch nicht Gott sind. Mann und Frau, von einer Art, gleichartig und trotzdem nicht gleich. Unterschiedliche Wesen, unterschiedliche Ausstattung. Und wir finden uns wieder, dass wir ein Bild zeichnen dürfen für das, was der Jesus getan hat. Er, der Schoßkind beim Vater war, völliges Genüge hatte im Vaterhaus, macht sich auf, um seine Liebe uns Menschen zu schenken, um eine Braut zu suchen, eine Braut sich zu erlösen, sich zu erkaufen, indem dass er Menschen errettet. Dieser Gedanke ist so gewaltig, dass wir es niemals verstanden hätten, wenn Gott nicht uns die Ehe geschenkt hätte. Weil die Ehe ist das Gleichnis, was wir verstehen können. Paulus sagt das hier sehr deutlich. Ihr müsst euch mal vorstellen, in welcher Zeit Paulus das schreibt. Es gab die Offenbarung noch nicht. In der Offenbarung finden wir erst diesen Gedanken, dass die Braut herniederkommt und dass Johannes gesagt bekommt, komm mal hierher, ich werde dir die Braut des Lammes zeigen. Dann kommt es Jerusalem herab aus dem Himmel. Und dann die Braut, die ruft, komm. Der Geist und die Braut, die rufen, komm. Das finden wir erst im letzten Kapitel der Offenbarung. Ich kann mir vorstellen, als Paulus diese Verse geschrieben hat, dass ihm die Feder gezittert hat und die Knie geschlottert haben, weil dieser Gedanke, den er hier äußert, ungeheuerlich ist. Und doch hat die Menschheit schon 6000 Jahre lang dieses Bild zeichnen dürfen. Gott hat es gezeichnet. Gott hat es uns geschenkt, damit wir verstehen, was ihn bewegt. Wenn ein Mann Vater und Mutter verlässt, dann ist es nicht nur schwierig für den Mann, sondern auch für den Vater und für die Mutter. Ich kann nur für den Vater reden, weil nur so habe ich empfunden, ob das wohl die richtige Frau ist für den Mann. Passt sie wohl zu ihm? Ist sie seiner würdig? Passt sie zu uns? Könnt ihr euch vorstellen, was im Himmel abgegangen ist, als der Jesus sich aufgemacht hat und hat den Entschluss gefasst, verlorene Menschen, die sich gegen Gott entschieden haben, gegen den Vater, ihm ins Angesicht gespuckt haben, um die zu erretten, die zu erkaufen und zu sagen, das soll meine Braut werden. Die will ich mir zubereiten. In die möchte ich mich investieren. Wenn mein Sohn sich so aufgemacht hätte, vielleicht so eine Frau zu suchen. Ihr kennt die Geschichte von Salmon doch alle, oder? Salmon, Matthäus 1, im Stammbaum des Herrn Jesus. Salmon, ein toller Kerl aus dem Stamm Levi, super unterwegs, aus dem Stamm Juda, ne? Entschuldigung, Juda, kommt nach Hause zu Mama und Papa und sagt, ich habe eine Frau gefunden, die möchte ich mir als Braut erwerben. Wo wohnten die? Aus welchem Stamm ist denn die? Kein Stamm. Tut mir leid, Mama. Die kennst wahrscheinlich auch nicht. Ja, wo wohnt sie denn? Außerhalb des Lagers. Warum? Ist Proselytin. Was macht die so? Was ist ihre Familie? Es ist Hagar. Tamar. Hä? Wie bitte? Rahab, Entschuldigung, ich werfe die Namen durcheinander, ich werde alt. Aber ich habe eine gute Frau. Die Hure, bei der die Kundschafter waren, die wohnt doch außerhalb des Lagers, die möchte ich haben. Kannst du dir vorstellen, dein Sohn käme so zu dir? Was würdest du sagen? Eine Hure? Eine ehemalige Hure? Muss das sein? Ich bin so dankbar, dass diese Eltern ein Herz hatten wie Gott. Dass sie verstanden hatten, dass ihr Leben ein Abbild dessen ist, was im Himmel ist und was Ehe ist. Sie haben das zugelassen. Damals war heiraten nicht so, der Junior will und der macht's, sondern Mama und Papa hatten sehr viel mitzureden. Und dann wird Rahab schwanger und bekommt einen Sohn. Kind mit äußerst schlechten Voraussetzungen. Sozial kritische Familie. Ausländer mit Einheimischen, dann noch eine Hure. Was wird das für ein Kind? Und der Knabe wächst dran und wird einer der größten Gentlemans, den wir in der Bibel zu finden haben. Ein junger Mann, hä, Susanne, der so richtig was für dich gewesen wäre. Durch und durch, edel in seiner Gesinnung. Boas heißt er. Oh, Boas. Ihr kennt die Geschichte weiter. Die kriegen wieder Kinder und Kinder. Und dann kommt da ein David so raus als Enkel. Und letztendlich ist die Familie im Stammbaum des Herrn Jesus zu finden. Unglaublich. Vater und Mutter verlassen. Eine Herausforderung an euch junge Männer. Ich denke auch ein bisschen an die Frauen. Aber auch eine Herausforderung an uns Eltern, loszulassen. Warum? Weil wir ein Bild sind für das, was im Himmel geschehen ist. Der Vater, der den Sohn hat ziehen lassen, den hat gehen lassen, um sich eine Braut zu erwerben. Ein fantastisches Bild. Merkst du, plötzlich wird deine Ehe viel kleiner. Ist gar nicht mehr so groß. Und die Probleme und die Schwierigkeiten, die da sind, sind gar nicht so wichtig. Ehe ist viel mehr als dieses harmonische Zusammenleben. Ehe ist ein Bild. Der Mann hat Vater und Mutter verlassen. Und jetzt? Jetzt geht es darum, was Neues aufzubauen. Seiner Frau anzuhangen. Der zweite Schritt in die Ehe ist anhängen. Was meint es? Es meint die Entscheidung für den anderen. In dem Moment, wo ein junger Mann seiner Frau anhängt, entscheidet er sich für sie. Da ist Liebe im Spiel. Liebe ist nicht ein Gefühl, sondern Liebe ist eine Entscheidung für den anderen. Ich will dich. Und gleichzeitig die Entscheidung gegen 3, 4, 5 Milliarden anderer Frauen. Nur die. Den will ich haben. Es ist der zentrale Schritt in der Ehe. Es ist der Schritt, der einen Schutzraum schafft für das, was dann hinterher als Höhepunkt kommt. nämlich dieses Einssein. Es ist ein Schritt, der konsequent ganz und gar gegangen werden muss. Kein, ach schauen wir mal hier, schauen wir mal da, passt der zu mir, passt der zu mir. Ein Schritt, der eigentlich im Himmel geschlossen wird, oder? Und deshalb auch nur im Glauben und im Gebet gegangen werden kann. Eine Entscheidung für den anderen wirst du nie hinkriegen, indem dass du den einen oder den anderen austestest, weil du wirst nie alles testen können. Ein Schritt, der ein Bild ist für das, was im Himmel geschehen ist. Auch dort war einer, der sich entschieden hat, ich gehe, ich will den und den, weil es der Wille des Vaters war. Wenn du noch vor einer Ehe stehst, vielleicht ein Tipp für dich. Bet doch einfach dafür, dass Gott dir den oder die zeigt, der du anhängen sollst. Wie sieht das Original aus für diesen Schritt? Denken wir noch ein bisschen nach. Der Jesus macht sich auf und sucht Verlorene, sucht Menschen. Er sucht Menschen, die er erkaufen kann zu allen Zeiten. Im Alten Testament hat er sich Israel zugewandt und hat sie sich als seine Gemeinde herangebildet. Im Neuen Testament Menschen aus den Heiden, die er zur Gemeinde zusammengestellt hat. Es ist unglaublich, was seinen Willen da bewegt hat. Liebe, natürlich, aber nicht so, wie die Welt es uns verkauft. Die Welt verkauft uns, ich habe da einen tollen Mann gesehen, boah, da schmilzt sich dahin, Liebe auf den ersten Blick, traumhaft. Wie war das bei dem Herrn Jesus? Was lesen wir in Johannes 3, Vers 16? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit er sie errettet. Der Jesus hat nicht nach Traumbräuten auf der Erde gesucht, sondern nach Menschen, die Gott erkauft haben wollte. Für ihn war es eine Liebesentscheidung. Er liebt das Verlorene. Das, was nichts ist, und er kauft es sich durch sein Blut. Als er die Entscheidung getroffen hat, für dich, hat er nicht gesagt, mal schauen, ob das hinhaut. Wenn es nicht das Richtige ist, dann lasse ich es wieder fallen. Er hat sich für dich und mich verbürgt. Er hat zu seinem Vater beten können in Johannes 17. Ich habe keinen verloren. Es ist keiner verloren gegangen, außer Judas. 2. Timotheus 2, Vers 13. Ein Vers, der mich umhaut. Der zeigt, wie fest Gottes Entscheidung ist. Da vergleicht Paulus das immer wieder. Wenn wir das machen, was macht Gott dann? Und dann kommt dieser Vers 13, da heißt es, wenn wir untreu sind, so bleibt er treu. Er bleibt bei seiner Liebesentscheidung, denn er kann sich nicht selbst verleugnen. Sein Verhalten uns gegenüber ist unabhängig von uns, sondern begründet in seiner Liebe, in seiner Liebesentscheidung. Er schafft es, dich und mich ans Ziel zu bringen. Dieses Ziel der völligen Einheit. Wenn wir mit ihm vereint sein werden. Die Zeit eilt unglaublich. Der dritte Schritt in die Ehe hinein. und die beiden werden ein Fleisch sein. Interessanter Ausdruck. Natürlich denkt jeder direkt an die körperliche Vereinigung, an die Sexualität. Ich glaube, hier geht es um viel, viel mehr. Interessant, dass die Bibel das Bild Fleisch gebraucht. Ist dir mal aufgefallen, Fleisch gibt es nicht in der Mehrzahl. Es gibt nicht viele Fleische. Es gibt nur ein Fleisch. Und die beiden werden ein Fleisch sein. Interessant, ein Wort, was es nicht mal in der Mehrzahl gibt auf dieser Erde. Fleisch. Die beiden werden Fleisch sein. Nicht zu trennen. Völlig miteinander identifiziert. Erlebst du das in deiner Ehe? Ich glaube, wenn du diese ersten beiden Schritte, ich würde die viel lieber noch viel praktischer ausführen, weil da steckt so viel drin für unsere Ehen praktisch. Aber ich möchte das Gewicht mehr auf das legen, was Gott, oder das Original legen heute Morgen. Aber nehmt euch Zeit und macht euch Gedanken über diese Schritte. Wenn ihr die ersten beiden Schritte sauber gegangen seid, dann werdet ihr auch den dritten Schritt eins sein, erleben in einer Art und Weise, die weit über das hinausgeht, was im Bett abgeht. Das ist nicht alles, was eins ist. Eins heißt, sich völlig mit dem anderen identifizieren. Wirklich ein Fleisch sein. Warum eigentlich ein Fleisch? Na klar, weil das Original so ist. Christus und seine Gemeinde. Ein Fleisch? Ja. Steht doch da. Er das Haupt, wir der Leib. Ein Fleisch. Er unten uns. Wir Christi Leib. Gibt's noch mehr Einheit? Paulus sagt mal, im Grunde, ihr seid der Christus, ihr seid sein Leib. Kannst du dir das vorstellen? Wir als Errettete, eins mit Christus, völlig eins. Aus dem Grund steht hier, wenn du eine Ehe führst, die ein Bild ist fürs Original, dann wird ihr ein Fleisch sein. Es gibt eine Kontrolle, inwieweit ihr eins seid. Wenn ihr mal ins erste Buch Mose schaut, in die ersten Kapitel, wo die Ehe gestiftet wird, da heißt es, und die beiden werden ein Fleisch sein. Und dann steht da, dass beide nackt waren, Adam und Eva, und sich nicht schämten. Warum steht es da? Warum erwähnt die Bibel sowas? Das hat doch einen Grund. Weil das eine Qualitätskontrolle für deine Ehe ist. Es geht nicht darum, körperlich nackt zu sein und zu sagen, oh, ich schäme mich aber so. Sondern was ist, wenn dein Partner, dein Ehepartner, deine innersten Seiten kennenlernt? Schämt ihr euch dann voreinander? Oder seid ihr so eins, dass da keine Geheimnisse sind? Dass du offen und bloß vor deinem Ehepartner stehen kannst und du merken kannst, wir sind eins. Da ist nichts, wofür wir uns schämen müssen. So eine kleine Qualitätskontrolle, inwieweit du dieses Finale erreicht hast, Einheit zwischen Mann und Frau. Für den Herrn Jesus und seine Gemeinde ist es klar, er in ihr, sie sein Leib, er das Haupt. Das gilt es darzustellen. Dieses Original dürfen wir darstellen. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir uns, glaube ich, jetzt den Hinweisen für die Männer und die Frauen zuwenden. Und wir werden merken, es ist gar nicht so verkehrt. Auch mit Unterordnung, mit Haupt, das kriegen wir jetzt in den Griff. Warum? Weil wir ein Bild dessen sind, was im Himmel ist. Schauen wir uns kurz noch gemeinsam die Hinweise für Mann und Frau an. Vers 22 bis 24. Müssen wir es nochmal lesen oder haben wir es noch im Ohr? Ihr Männer, Entschuldigung, ihr Frauen seid euren eigenen Männern untergeordnet. Hier steht nicht, ihr Männer ordnet euch eure Frauen unter, sondern die Frauen ordnen sich unter. Nicht der Mann macht das, sondern die Initiative geht von der Frau aus. Warum? Ich glaube, weil das Original so ist. Die Gemeinde Christi ordnet sich dem Haupt unter. Eine Gemeinde, die sagt, ich stehe über dem Haupt und ich sage, wo es lang geht, hat keinen Bestand. Was ist die Motivation, sich unterzuordnen, als Frau dem Mann? Wir lesen hier, als dem Herrn oder wie dem Herrn. Wir leben diese altmodische Beziehung zwischen Mann und Frau mit Unterordnung Haupt und weil unser Herr uns das als Original vorgestellt hat. Das ist keine Degradierung, sondern es ist ein Adel, darstellen zu dürfen, wie Ewigkeitsdinge sich dargestellt haben möchten. Wir dürfen darstellen, was der Herr Jesus bezüglich seiner Gemeinde denkt und fühlt. Wir müssen immer dran denken, dieses ordnet euch unter heißt nicht, werdet sklavisch untergeordnet, zerbrecht daran. Es geht hier nicht um Machotum, um Patriarchat oder sonst was. Es geht darum, der Welt zu zeigen, was im Himmel das Original ist. Christus und seine Gemeinde. Diese Verse werden eingeleitet, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das ist übrigens für die Männer hier mit gemeint. Auch wir müssen uns unterordnen. In manchen Dingen vielleicht sogar unter die Frauen. Obwohl hier die Frauen besonders angesprochen sind und der Geist Gottes wird es nicht ohne Grund gemacht haben. In der Furcht Christi. Es geht um Ehrfurcht vor dem Original. Und wenn wir das begriffen haben, glaube ich, wird es den Frauen nicht schwerfallen, diese Unterordnung anzustreben. Ja, anzustreben. Weil sie merken werden, sie stellen etwas dar. Sie stellen ewige Dinge dar. Christus und seine Gemeinde. Was mir noch aufgefallen ist bei der Unterordnung, da steht eigentlich, seid untergeordnet im Urtext. Es geht um Sein und nicht um Tun. Denk mal darüber nach. Es geht darum, eine Stellung einzunehmen. Es heißt nicht, sklavisch dem Macho die Pantoffel hinterher zu tragen. Und wenn er sagt, stell mir bitte das Bier kalt zu stellen. Sondern es geht darum, eine Haltung einzunehmen, eine Erwartungshaltung. Und wenn dem so ist und die Frau mit ihrer Einstellung die Gemeinde widerspiegelt in ihrer Beziehung zu Christus, welch eine Verantwortung liegt das auf dich als Mann, dich so zu verhalten wie Christus? Wenn uns das mal deutlich und bewusst wird, ich glaube, dann würde jedermann gerne die Rolle der Frau einnehmen und sich unterordnen. Weil was hier von dem Mann gefordert wird, ist um Vielfaches mehr als das, was von der Frau gefordert wird. Sei ein Bild Christi als Haupt, damit es deiner Frau eine Freude ist, untergeordnet zu sein unter dich und darzustellen, was Christus und die Gemeinde betrifft. Dann die Verse 25 bis 30 für die Männer noch kurz. Da steckt einiges mehr noch drin. Liebet eure Frauen wie das Original, wie Christus. Was hat Christus mit der Gemeinde gemacht? Interessant ist, wenn man diese Verse mal so der Reihe nach sich auf der Zunge zergehen lässt, was hier steht. Da steht, Christus hat sich geliebt und für sie hingegeben, sie erkauft. Und dann hat er sie für sich geheiligt. Er hat dafür gesorgt, dass es zusammenpasst, er und die Gemeinde. Dann hat er die Gemeinde gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Er hat sein Wort gegeben und hat gesagt, das soll sie verändern. Das soll sie sauber machen, das soll sie schön machen. Dann, nachdem sie sauber war, das hat er gemacht, damit sie keine Flecken und Runzel hat, steht hier. Interessant. Oder etwas dergleichen. Nichts, was ihre Schönheit irgendwie beeinträchtigt. Und dann sollte sie tadellos und heilig vor ihm sein. Wenn wir so zusammen sind, sonntags morgens, erste Stunde, den Herrn Jesus vor uns haben, dann steht der Jesus in seiner Tat als Opfer vor uns. Großartig, wie er uns erlöst, erkauft hat, unsere Sündenschuld geklärt hat. Aber wie viel mehr hat er Jesus getan, damit seine Gemeinde heilig und tadellos, ohne Runzel, ohne Flecken, vor ihm dasteht. Dass sie etwas ist, was er so von Herzen liebt. Wo er sagt, damit bin ich eins. Wir können ein Fleisch sein. Das bin ich. Ihr Männer, wie sieht es mit euren Frauen aus? Ich habe es geheiratet, ich versorge sie, passt schon, oder? Ist das alles? Wie investierst du dich in deine Frau? Schau dir doch nochmal das Original an. Was der Jesus alles getan hat, damit seine Frau die schönste ist. Heilig, tadellos, passend. Wo es nichts zu bemängeln gibt. Hast du Dinge an deiner Frau zu bemängeln? Regen dich Dinge an ihr auf? Wie viel investierst du dich in sie? Wie viel Zeit nimmst du? Wie viel Energie? Wie viel Kosten nimmst du auf dich, damit deine Frau dich nicht mehr aufregt? Dass da nichts ist, wo du sagst, hätte ich doch eine andere genommen. Nach anderen schielst. Schau dir das Original an. Hier steht, wie Christus die Gemeinde. Hier kommst du nicht raus. Das ist deine Verantwortung. Ich finde das genial, dass hier 5 Verse sich Zeit genommen wird, um unseren Blick immer wieder gerade zu richten. Weil wir kommen immer ins Jammern, wir Männer. Ne? Immer jammern wir über unsere Frauen. Schau dir an, wie der Jesus mit seiner Frau, mit seiner Braut umgeht. Lern von ihm. Und dann setzt Paulus noch einen drauf, getrieben durch den Heiligen Geist und sagt, wenn du das machst, bist du eh ein Egoist. Denn wer seine Frau liebt oder seinen Leib liebt, der liebt sich selber. Du tust sogar für dich. Der Jesus hat uns geliebt, natürlich um uns zu retten, aber auch, weil er Liebe in sich ist, weil er den Vater liebt, weil er wollte, weil er es erleben wollte, Gemeinschaft, Liebesgemeinschaft. Aus dem Grund ist er hergegangen und hat überhaupt erst Menschen gemacht, lasst uns Menschen machen. Warum denn? Weil er uns lieben wollte, weil er Gemeinschaft mit uns haben wollte, weil er Einheit erleben wollte, wie es nur einmal gibt, nämlich in der Ehe. Ich hoffe, ihr nehmt das mit heute und lernt eure Ehen im Licht dieses Wortes Gottes zu sehen. Eure Ehen sind nicht nur ein Zusammenschluss von Mann und Frau, um die Nachkommenschaft zu sichern. Ziel eurer Ehe ist, was ist Ziel eurer Ehe? Was ist unser Ziel? Ich denke, das ist heute Morgen klar geworden. Ziel für die Ehe muss so groß sein, dass du es bis an dein Lebensende oder an dein Eheende, wenn einer stirbt, vor dir hast und gleichzeitig so klein, dass du es jeden Tag erreichen kannst. Das können niemals die Kinder sein, Ziel deiner Ehe. Ehe braucht man nicht, um Kinder zu kriegen. In der ganzen Schöpfung, die Kühe auf der Weide können das ohne Ehe und die vermehren sich prächtig. Und die Schnaken am Chiemsee und die gibt es mehr als genug. Dafür brauchen wir keine Ehe. Wir brauchen Ehe, um der Welt darzustellen, wie Christus Menschen liebt. Zu allen Zeiten, die er sich als Braut erlöst, erwirbt, erkauft. Wir brauchen Ehe, um darzustellen, wie er den Vater verlässt, wie er sich für Menschen entscheidet und wie er eins mit ihnen wird. Und das ist Ziel deiner Ehe. Ob du sie schon hast oder ob du sie noch schließen wirst. Ehe stellt dar, wie Gott Menschen liebt. Ehe ist gelebte Evangelisation. Ohne Worte, aber gezeigt, was im Himmel stattgefunden hat. Und ich hoffe, wenn wir diese Gedanken haben, vielleicht wird der nächste Ehestreit sanfter ausfallen. Vielleicht erinnert ihr euch dran, ganz kurz. Vielleicht braucht nur einer von euch beiden dann sagen, wie Christus die Gemeinde, und dann fällt der Groschen. Dann werden alle Probleme so furchtbar klein, so unwichtig. Dann fällt Versöhnung so leicht. Dann kommt man wieder dahin und sagt, aha, dem Original wollen wir nacheifern. Ich wünsche euch dazu Gottes Segen.